Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, die sich rund um das Thema persönliche Werte für Führungskräfte dreht. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Folge heute zusammen mit Kathleen, meiner Kollegin Kathleen Vogel von unserer Firma Kulturgut machen darf. Hallo Kathleen.
Hallo Stefan.
Ja, super. Und wir lösen das ja quasi gleich auf. Du bist ja der zweite Pinguin.
Ja, ich bin der zweite große Vogel.
Ja, dein Nachname war ja, kann man sagen, ein bisschen mit Ursache davon, dass wir uns auf dieses Bild Pinguine im Cockpit ja geeinigt haben. Genau. Der Film Madagaskar mit der lustigen Figur Kowalski, aber eben dein Nachname Vogel trägt dazu bei.
Ja, wird Zeit, dass die ins Wasser kommen, die Pinguine, weg vom Land.
Genau. Die können ja besser schwimmen und tauchen als fliegen. Fliegen können die gar nicht.
Nur watscheln, das ist auch nicht gerade schön, aber gut.
Ja, und du hast mich eigentlich auch darauf gebracht, dass die Pinguine ja auch deshalb so ein interessantes, man könnte fast sagen, Wappentier für Kulturgut sind. Weil sie ja ein Sinnbild von Kooperation sind. Erklär doch mal ganz kurz, warum. Es geht hier vor allem um die Kaiserpinguine in der Antarktis, die da so ein tolles Beispiel sind. Was ist an denen so besonders in Bezug auf Kooperation?
Ja, genau. Die Kaiserpinguine legen ja unglaublich lange Wege zurück, wenn die zu ihren Brutplätzen finden. Und wie ich mal in so einer tollen Reportage gesehen habe, machen die etwas, was ihnen ja keiner gesagt hat, also was quasi instinktiv offensichtlich ein hohes Maß an Kooperation zeigt. Und zwar ist es da ja, also zumindest im Allgemeinen, relativ kalt, wo die sich so aufhalten und wo die rumlaufen. Und die laufen in einem großen Pulk. Und jetzt könnte man ja meinen, dass die außen einen Platz erwischt haben, ein bisschen Pech haben, ne? Weil denen wird's extra kalt. Aber von selber nehmen die so einen Rhythmus ein, dass die innen laufenden Pinguine, also aus dem Kern, die schön gewärmt sind von ihren Kolleginnen und Kollegen, quasi ganz regelmäßig nach außen wandern, sodass jeder Pinguin quasi mehr oder weniger die gleiche Wärme bekommt. Ziemlich coole Geschichte, ohne dass die jemand
ganz, ansagt. Ganz, ne? Interessant. Also es hat ihnen ja keiner gesagt. Und das ist übrigens eines der wesentlichen Aspekte der Evolutionsforschung, was die zu Kooperation sagen. Kooperation entsteht aus einem Eigeninteresse. Man sagt, Menschen, und da kann man das eins zu eins übertragen, sind ja dann kooperativ, wenn es für sie einen gefühlten Eigennutzen gibt. Also wenn der positiv ist, dann sind sie überhaupt erst kooperativ. Und hier geht es ja um Tod oder Leben. Also ohne das würden die Pinguine auch natürlich hier nicht überleben können. Also man könnte sagen, Kooperation, ein scheinbar altruistisches Verhalten, basiert eigentlich auf einem ganz starken Egoismus, oder?
Naja, also vielleicht ist das so, ich hoffe ja immer nicht. Das, was der tolle Adam Grant da schreibt in seinem Buch Geben und Nehmen, lässt ja eigentlich den Schluss zu, dass wir alle als sogenannte flexible oder fremdbezogene Geber auf die Welt kommen. Das merkt man, finde ich, ganz gut. Am Anfang, wenn man so ein Kind trifft zum Beispiel, dann darf man am Anfang, also ich erinnere mich jetzt gerade an mein Patenkind, ne? So, und da darf ich gerade immer von der Banane abbeißen. Ein anderes Kind darf immer mitspielen. So, das könnte sich jetzt mal irgendwann ändern, wenn der Kleine in eine Gruppe kommt, wo dieses Verhalten irgendwie sich nicht so richtig lohnt für ihn. Also dann sind wir wieder beim Lohn oder beim direkten Nutzen. Also wenn dieses ich bin freundlich, beziehungsweise ich gehe in Vorleistung, ich vertraue, dass ich, wenn ich dem anderen quasi was Gutes tue, das auch irgendwie zurückbekomme, beziehungsweise nicht ausgenutzt werde, dass sich das eben für mich lohnt, dass das eine gute Sache ist, die mich weiterbringt, dann werde ich dieses Verhalten aller Wahrscheinlichkeit nach auch beibehalten.
Okay, also Egoismus ist nicht das richtige Wort, sondern es wäre eigentlich so ein gesunder Eigennutzen. Mhm. Das heißt, ich bin grundsätzlich hilfsbereit und das steckt ja in diesen Erkenntnissen, die Adam Grant dort wunderbar beschreibt und die er auch zum Teil herausgefunden hat. Das sind auch Bezüge zur Spieltheorie. Mhm. Er hat herausgefunden, dass die Geber, also die grundsätzlich hilfsbereit sind, aber ihr eigenes Interesse trotzdem schützen können, langfristig die erfolgreichsten Menschen sind in Bezug auf Karriereplanung und Entwicklung. Das ist ganz interessant, weil man oft ja denkt, Also diese Leute, die sich durchtanken können, diese scheinbaren Egoisten, die da hauptsächlich an sich denken, sind die erfolgreichsten und das stimmt nicht.
Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht.
Ja, das ist eigentlich schön. Also das heißt, ein gesunder Eigennutzen, den brauchen wir, um überleben zu können. Das zeigen die Pinguine. Aber letztendlich braucht es auch noch mehr. Und hinter diesem Thema Hilfsbereitschaft steckt ja Vertrauen. Weil ich fand, das fand ich auch interessant. Kooperation ist ja deshalb so schwierig, weil ich ja erstmal in Vorleistung trete. Und ich brauche Vertrauen, dass diese Vorleistung nicht ausgenutzt wird. Und damit kommen wir eigentlich zu dem heutigen Thema, über das ich mich mit dir gerne austauschen wollte, nämlich Werte. Vertrauen ist ja ein ganz zentraler Wert. Und warum ist es eigentlich sinnvoll, sich als Führungskraft mit seinen persönlichen Werten zu beschäftigen? Und wie macht man das eigentlich? Ist ja was sehr Abstraktes, Werte, ne? Und wir haben ja in unserer Arbeit da, wie ich finde, ganz, ganz interessante Erfahrungen gemacht. Und vielleicht nochmal ein paar Worte zu dir, Kathleen. Wir haben das ja bei uns so bei Kulturgut so aufgeteilt, dass du sehr, sehr viele Trainings machst und dort vor allem einen Kunden hast, den du jetzt mittlerweile über 4 Jahre betreust, über 70 Führungskräfte, mit denen du in einem regelmäßigen Austausch bist. Mhm. Und Werte spielen da ja so ein ganz zentrales Thema, wenn es am Anfang darum geht, wie kann eine Führungskraft eigentlich ihre Selbststeuerung, ja, wir sagen immer, etwas flexibler gestalten. Welche Rolle spielen da so aus deiner Sicht die Werte?
Naja, also aus meiner Sicht spielen die eine absolut zentrale Rolle, weil im Grunde geht es ja um die Frage, die wahrscheinlich ganz hilfreich ist, sich vor allen Dingen als Führungskraft zu stellen, wie will ich denn eigentlich sein? Also welche Wirkung will ich erzielen? Was möchte ich nach außen zeigen? Wie, was sind die Dinge, die für mich im Zentrum stehen? Wie will ich sein und wirken? So, und aus meiner Sicht sind Werte ein wahnsinnig, ja, praktisches Instrument, diesen Anspruch, den man da so an sich selber vielleicht formulieren möchte, naja, in Worte zu gießen. Also ein bisschen eine Beschreibung zu finden, die unter Umständen, das ist als Führungskraft ja noch wichtiger als vielleicht im privaten Kontext, die auch mal mit jemanden besprechen zu können. Also das, was man da so als eigenen Anspruch für sich festlegt, kommunizierbar zu machen.
Da muss ich vielleicht gleich mal einhaken. Mhm. Du hast ja, wie ich finde, gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass das so ein ganz praktisches Instrument sind. Mhm. Und also als ich mich das erste Mal mit Werten beschäftigt habe, war das für mich erstmal was Abstraktes. Mhm. Ne? Also Werte kennt man ja so aus so einem, sag mal, ethisch-moralischen Kontext vielleicht. Ja, also Werte einer Gesellschaft, Werte, die es in der Kirche gibt, die 10 Gebote und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Werte und das sind ja eher so Appelle, also wie soll ich sein, ja, und wir kommen ja in unserem Podcast immer wieder auf dieses Thema und widmen dem sogar eigene Folgen, bald, dass Appelle ja eher Widerstand erzeugen. Und so wie du das jetzt ja beschreibst, sind Werte ja was völlig Positives, oder?
Also empfinde ich total, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es kommt wie immer auf die, naja, die Haltung an, die ich dazu einnehme. Also wenn ich mit Werten in Verbindung bringe, wie soll ich sein, dann ist das ja automatisch ein Appell. Und da sind wir aus meiner Sicht total an so einem Knackpunkt, weil das fällt uns ja häufig schwer, uns so zu lösen von dem Anspruch, den andere an uns haben. Also so dieses, wie soll ich sein, hin zu, wie will ich denn eigentlich sein? Und was ist mir tatsächlich wichtig? Wenn ich mir die Frage stellen kann, dann ist das mit diesem Wertebegriff schon gar nicht mehr so, also ich sage jetzt mal so, ganz, da, ja, hast natürlich völlig recht. Wenn ich mit dem Begriff am Anfang neu ins Training mit einer Führungskraft komme, dann habe ich schon das ein oder andere Mal so ein bisschen Augendrehen und so eine Reaktion von, echt jetzt? Wollen wir jetzt da anfangen? So, ne? Also so ein bisschen.
Was
so
will dieses, sie von mir?
Genau, so was will sie denn jetzt? Irgendwie so ein riesen globales Thema anzufangen. Aber wenn wir eben genau über diese, eigentlich diesen Nutzen kommen, nämlich also mal zu sagen, ey, von so einer Führungskraft wird ja unfassbar viel verlangt. So, die soll sich selber gut managen, die soll ihr Team gut aufstellen, die soll für Ergebnisse verantwortlich sein und. So, und in diesen ganzen unterschiedlichen Ansprüchen, die da so auf so eine Führungskraft zukommen, finde ich, ist dieser Begriff vielleicht, manche nutzen auch Werte weiter. Ich finde so dieser eigene Anspruch, das ist es ja im Grunde, was das ausmacht, eine wahnsinnig gute Orientierung, sich da so durchzunavigieren durch den Alltag. Und manchmal auch tatsächlich erlebe ich immer wieder, mit der Beschäftigung mit dieser Frage, was ist mir eigentlich wichtig oder auch wer ist mir wichtig und wie will ich sein, auch mal so ein bisschen Entlastung zu finden, weil man sich eben in seinen verschiedenen Rollen anschauen kann. Also die Führungskraft eben im Job, aber auch die Person in ihrem Privatleben oder in ihrer, keine Ahnung, in ihrem Hobby oder in ihrem Verein oder in ihrer Rolle als Elternteil oder was auch immer. Und da unter Umständen feststellt, da dürfen Ansprüche auch verschieden sein. Und das ist okay, dass Dinge in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel eben Beruf oder Führung, eine andere Priorität haben, als das in meinem Privatleben sein darf. Und das erlebe ich immer wieder, dass wenn das den Leuten klar wird, und da sind wir schon mitten im richtigen Begriff, also es geht immer wieder um Klarheit, dann entlastet das natürlich auch, das Gefühl zu haben, ich muss mich da gar nicht dran abarbeiten, weil das in diesem Kontext hier vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt.
Genau, also das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt und wir können ja mal ein bisschen beschreiben, wie wir das Thema Werte, glaube ich, so ganz, ganz praktisch und anfassbar machen. Also das eine ist, Werte existieren unterschiedlich in bestimmten Kontexten. Also das heißt, was sind Werte jetzt eigentlich überhaupt so in unserer Welt? Werte sind also so eine Art Idealvorstellung, wie will ich sein? Also das ist erstmal ein Konstrukt von uns selber. Das ist eine Idealvorstellung, der wir versuchen zu entsprechen. Und die sind in uns drin. Also Michael Bort, das ist ein Philosoph und ein ganz toller Buchautor, der dann wirklich ein beeindruckendes Buch drüber geschrieben hat, die Kunst, sich selbst zu verstehen. Der beschreibt es ja so, dass die Werte etwas sind, die in uns bereits vorhanden sind. Die müssen wir manchmal vielleicht nur ins Tageslicht befördern. Mhm. Also wir müssen sie nicht entwickeln, sondern wir müssen sie nur entdecken. So, und jetzt sind Werte in unterschiedlichen Kontexten, können also anders sein. Als Führungskraft habe ich vielleicht andere Werte als Familienvater oder als Partner. Ich habe vielleicht als junger Mensch andere Werte, als wenn ich kurz vorm Renteneintritt stehe. Also auch in Lebensphasen können die Werte sich verändern. Sie sind aber, da ist man sich schon in der auch psychologischen Forschung einig, über einen längeren Zeitraum stabil. Und Werte sind also etwas, woran wir uns orientieren können. So, und damit vielleicht einmal ganz kurz, nur kurz im Hintergrund, was bringt denn das eigentlich? Und als Führungskraft hast du ja gerade beschrieben, haben wir so ganz vielfältige Herausforderungen. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und es kann passieren, dass manchmal bestimmte Situationen in uns, wir haben das letztes Mal in der Folge einen Trigger genannt, in uns etwas auslösen, dass wir sehr impulsiv reagieren. Und die Werte, die schaffen das uns ja, so eine langfristige Perspektive zu eröffnen und damit ein unangenehmes Gefühl jetzt im Moment vielleicht auszuhalten, weil wir wissen, wofür wir das tun. Und also bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Wert Unabhängigkeit, einer meiner wichtigsten Werte, mir hilft, regelmäßig was für meine Gesundheit zu machen, was ansonsten vielleicht ein bisschen anstrengend wäre. Ich gehe da regelmäßig zum Rückentraining und habe da eigentlich nicht so viel Lust zu. Aber wenn ich immer wieder weiß, warum mache ich das eigentlich, nämlich für meine Unabhängigkeit, fällt es mir leichter, diese Unlust zu überwinden. Erlebst du das so bei deinem Führungstraining, dass das auch so ein Effekt ist, über den die Führungskräfte berichten?
Ja, am Anfang ist das schon manchmal auch so ein bisschen holprig, weil das, was du vorhin gesagt hast, trifft total zu. Die Werte, die haben wir ja irgendwie. Also auch das ist eine Diskussion, die ich, oder ein Gespräch, was ich häufig am Anfang zu diesem Thema führe, nämlich, dass mir eine Führungskraft sagt, ja, was soll ich denn da jetzt gerade nochmal viel Energie drauf wenden? Das ist ja irgendwie da. Und dann ist letzten Endes meine Antwort immer drauf, ja, das stimmt. Natürlich haben wir alle irgendwie einen Werterahmen oder so einen Kompass. Ich glaube, das Wort habt ihr das letzte Mal benutzt, so eine Art eben so ein Navigator durch unser Leben oder durch unsere Situation. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass das häufig unbewusst ist. Und eher Menschen, die aus irgendeiner Form von Krise kommen, keine Ahnung, irgendwie ein besonderes gesundheitliches, so ein Einschlag oder irgendwas in der Familie passiert ist oder keine Ahnung, man ist irgendwo rausgeflogen oder man hat gekündigt oder so. Also wo es wirklich so ein Einschnitt im Leben gibt, dann hat man sich fast automatisch mit der Frage beschäftigt, so, wo geht denn die Reise jetzt für mich hin? Also was ist denn das, was jetzt für mich wichtig ist? Und egal, ob man dazu Werte sagt oder nicht, ist das im Grunde ja die Antwort darauf, ne? So eine neue Orientierung zu finden. Und das, was ich erlebe zu diesem Thema ist, dass, wie gesagt, wenn Menschen so aus so einer Art von, ich sage jetzt einfach mal, Krise kommen, dann können die das mehr oder weniger wie aus der Pistole herausgeschossen sagen, was genau sind die Punkte. Und bei allen anderen heißt das natürlich nicht, die haben keine Werte, nein, sondern die sind aber eher unbewusst. Und deswegen macht es so, macht es dann so viel Sinn, sich genau diese Frage auch in der Situation und eben auch in dieser Rolle, in der man sich befindet, jetzt in diesem Moment zu stellen und um da einfach mal für Klarheit zu sorgen, auf der einen Seite, also da sich einfach nochmal bewusst zu werden, weil, ja, du hast schon gesagt, manchmal verändern Werte, über unser Leben die Bedeutung oder ändern ihre Priorität. Manchmal ändern sie aber auch tatsächlich, einfach ihren Stellenwert. Also man wird nicht jünger. Du hast gerade irgendwie den dein Sportbeispiel genannt. Das wäre für mich vor 10 Jahren, da hätte ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, ne? Dass irgendwie körperliche Gesundheit, Fitness in der Zukunft, also Eigenständigkeit und so, selber irgendwie unterstützt werden kann. So, das ist heute vielleicht ein Thema. Das war es vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht. Da waren ganz andere Dinge ganz weit vorne. So, ne? Und mit der Beschäftigung, also sich darüber eben so eine Klarheit zu verschaffen, bekommt man nochmal so einen neuen Blick da drauf, weil, und das finde ich das Großartige an Werten, wir können damit ja auch wirklich einen Anspruch an uns formulieren. Selbst wenn uns Dinge heute nicht so gut gelingen, kann das ja trotzdem wichtig für mich sein. Da letztens tatsächlich eine Führungskraft kam ins Training und sagte so zu mir, hey, mir passiert's immer wieder, dass ich so in Diskussionen so hochfahre. Dann, also wenn jemand, ich merke, ich kann jemanden nicht mitnehmen, der ist von meinen Argumenten nicht überzeugt und vielleicht sogar, also er hat widerspenstig benutzt das Wort, also er ist anderer Meinung, dann redet er sich da so in Rage und fällt dem anderen dann so ins Wort und will eben immer Recht haben. So, und dieselbe Person hat zu mir gesagt, ey, das will ich eigentlich überhaupt nicht. Das bin ich auch im Grunde gar nicht. Auch wenn mir das heute nicht so richtig gelingt, möchte ich trotzdem zum Beispiel Gelassenheit als einen meiner Werte formulieren, auf den ich mich immer wieder neu zubewegen will. Also den ich tatsächlich in der Umsetzung trainieren möchte.
Also dann sind Werte in diesem Moment ja eigentlich ein Instrument der Selbstreflexion. Mhm. Wir haben ja auch beim letzten Mal gehabt dieses Thema Trigger. Also da passiert etwas, ich fahre hoch. Also dieser Mitarbeiter, der triggert bei ihm etwas an. Und jetzt haben wir letztes Mal gesagt, es ist ein gutes Vorgehen, vielleicht auch ein gutes Ziel, zwischen diesem Trigger und meiner Reaktion etwas Zeit zu schaffen. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der zentrale Aspekt hier von Werten rein, nämlich die Frage, was kann ich denn stattdessen, also statt meiner üblichen Reaktion tun? Also ich fahre jetzt vielleicht hoch, ich habe mich aufgeregt, ich habe ihn vielleicht auch angeflaumt. Das will ich ja in dem Moment gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Da gibt es so, ich finde, eine zentrale Frage, die man sich bei Werten immer stellen kann, nämlich, wie kann ich jetzt in diesem Moment, der schwierig ist, meinen wichtigsten Wert leben oder einen Wert, der mir wichtig ist? Ich habe so für mich so 3 wichtige Werte und du hattest ja vorhin gesagt, auch Werte sind ja unbewusst vorhanden. Mhm. Das heißt, um diese Alternative quasi parat zu haben und zu trainieren und das erfordert Training, macht es am Anfang erstmal Sinn, sich mit seinen Werten zu beschäftigen. Nämlich, was ist denn das? Also die sind ja unbewusst zwar da, aber welche sind zum Beispiel meine 3 wichtigsten Werte? Und da haben wir ja so eine Technik, die wir jetzt hier auch den Hörerinnen und Hörern mal zur Verfügung stellen wollen, wie man seine Werte ermitteln kann. Also das findet ihr nachher in den Shownotes. Vielleicht, wie machen wir das? Also das heißt, diese Werte zu ermitteln, um dann, und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, in dem schwierigen Moment eine Entscheidungsalternative zu haben. Was kann ich stattdessen tun? Vielleicht einmal ganz kurz, Kathleen, wir können das ja mal erklären, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern quasi. Wie ermitteln wir denn im Training die Werte? Das ist ja nicht so schwierig, oder?
Nee, finde ich auch nicht. Also da sind dann immer alle ganz gespannt, welche Riesenübung jetzt kommt, wenn es um die Werteermittlung geht. Und dann sage ich immer, so spannend ist das überhaupt nicht, was ich jetzt aus dem Hut zaubere.
Es tut auch nicht weh.
Nee, es tut auch nicht weh. Genau. Also ich arbeite im Training mit 2 Alternativen. In der Regel ist es so, wenn ich Leute persönlich treffe, dann habe ich ein Kartenspiel in der Tasche. Und auf diesen Karten stehen eben Wertebegriffe. So, das ist nur eine Vorauswahl. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber hilft ein bisschen. Das haben wir bei anderen Sachen auch. Auf einem weißen Blatt Papier anzufangen, fällt uns manchmal schwer. Sich was aussuchen zu können, ist ein bisschen leichter. Also, dann habe ich, wenn wir uns persönlich gegenüber sitzen würden, ein kleines Wertekartenset in der Tasche. was ich dem Teilnehmer in die Hände drücke. Wenn wir uns am Bildschirm begegnen, bekommt der Teilnehmer eine Werteliste. Stehen genau dieselben Sachen drauf. So, und dann.
Und diese Werteliste, die hängen wir nachher an genau. Unseren Podcast, ja, an die Shownotes.
Genau, und auch da, die dient tatsächlich, ist mir immer wichtig, nochmal zu sagen, tatsächlich nur einer Orientierung, ne? Dass man so ein bisschen so einen Schwerpunkt für sich findet. Manchmal ist es so, dass während des Aussuchens man auf ganz andere Begriffe für sich kommt oder Dinge so zusammenfasst, nochmal unter so einem Oberbegriff oder so. Das, ne? Also es soll ja für einen selber passen. Und trotzdem dient diese Auswahl, finde ich, tatsächlich, ja.
Wie machst du das ganz praktisch? Also jetzt hat man so eine Werteliste, da sind ja um die 100 Werte drauf. Mhm. Und wir haben die mal zusammengestellt. Du sagst ja, die sind natürlich nicht vollständig, aber ich habe mal ganz viele verschiedene Listen durchgegangen. Mhm. Interessanterweise im therapeutischen Kontext, aus Wertebüchern, die ich so gefunden habe. Und dann haben wir so diese 100 Werte mal rausgefiltert. So, wie machst du das dann mit deinen Kundinnen und Kunden?
Genau. Am Anfang sage ich immer, also kein Appell, aber entspannt euch mal. Also es tut nicht weh.
Und macht euch mal locker.
Genau, das geht auch ganz schnell, weil da unser Bauch ein ziemlich guter Berater ist. Wir haben dann also instinktiv einen ziemlich guten Blick darauf, was so bei uns in die engere Auswahl kommt. Trotzdem fällt es immer wieder Leuten schwer, gerade im Wertekontext, Dinge auszusortieren. Also ich sag mal, zum Beispiel Ehrlichkeit, glaube ich, ist unbestritten ein wichtiges Thema für, ich möchte sagen, jeden von uns. Und gleichzeitig hat nicht jeder in seinen Top 3 den Wert Ehrlichkeit. So. Und das heißt, da muss man so ein bisschen, naja, sich fokussieren. Und das fällt manchmal schwer, wenn wir eben mit den Karten arbeiten. Da sind sogar 3 Karten drin. Auf der Werteliste sage ich es immer, dass die Leute sich bitte vorstellen sollen, ich habe 3 Kategorien. Und die heißen weniger wichtig, wichtig und am wichtigsten. Mhm. Und das hilft so ein bisschen, wenn ich mir jetzt meine Rolle, also ich zum Beispiel jetzt als Führungskraft, mir angucke und sage, okay, in dem Kontext, dann können mir trotzdem Dinge eben wichtig sein. Ich muss die nicht gedanklich in den Mülleimer schmeißen, ne, was ein bisschen manchmal schwer ist. Aber ich kann mich jetzt auf die am wichtigsten Punkte sozusagen fokussieren. So, und dann bitte ich die Teilnehmer sehr, sehr schnell entweder über die Liste drüber zu fliegen so oder die Karten in die Hand zu nehmen und total instinktiv auf diese 3 Stapel eben entweder tatsächlich haptisch oder in Gedanken zu verteilen und das so lange zu tun, bis auf dem am wichtigsten Stapel idealerweise sowas irgendwie zwischen, ich sage mal, 3 bis 7 Werte übrig bleiben. Mehr wird oft schwer, weil wir dann es nicht schaffen, im Alltag den Fokus zu finden, ne? Weil der Blumenstrauß an Orientierung quasi viel zu groß wird, als dass der dann eine konkrete Hilfe in schwierigen Situationen für uns sein kann oder eine tatsächliche Orientierung. Und deswegen, ja, bin ich an dieser einen Stelle ein bisschen streng und sage immer, bitte nochmal fokussieren, wenn da mehr übrig geblieben sind.
So, das heißt, wir haben jetzt meinetwegen 7 Werte. Mhm. Ich mache es meistens dann sogar noch so, dass ich, wenn es dann tatsächlich 7 sind, sage, was sind davon die 3 wichtigsten? Mhm. So eine weitere Stufe. Und wenn das die Kundin oder Kunde dann für sich so herausgefunden hat, von den 3 dann nochmal den wichtigsten. Also man hat so eine Wertehierarchie im Grunde genommen. Diese anderen sind nicht unwichtig. Genau. Aber diese Priorisierung kann eben helfen, sich in schwierigen Momenten dann dran zu erinnern. Ne? Also
genau, also ich sag immer, dieser Werterahmen oder dieser Kompass, den man da so für sich legt, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir können damit eben auch einen Anspruch formulieren. Das heißt, durch das Anschauen oder die Beschäftigung damit kommt ja manchmal dann noch so ein Aspekt dazu, der mir heute vielleicht so gar nicht so leicht fällt, ne? Und ich ihn trotzdem da noch mit reinnehmen will. Also das heißt, dieses Konstrukt, was dann entsteht, dazu sage ich immer, das ist letzten Endes immer dann unsere Referenz. Ne? Es ist unsere Referenzgröße zur Selbstreflexion. Und die Frage im Alltag, die ich mir dann stellen kann, ist, naja, ist das, was ich gerade mache, also ist mein Verhalten, ich sage jetzt mal meine Führungskraft, die den widerspenstigen Mitarbeiter im Meeting anmault, wenn der sich fragt danach, ist das, was ich hier eigentlich mache, naja, nah dran an meinen Werten, beziehungsweise bringt mich das dahin, dass ich der Mensch sein kann oder gerade bin, der ich doch sein möchte? Oder, ne, wie, also erfülle ich gerade meinen Anspruch oder eben auch nicht? Und deswegen finde ich, ist dieser Referenzwert oft so ein guter Begriff, oder der ist, erlebe ich immer wieder sehr eingängig. Die Leute verstehen das sofort, zu sagen, naja, wenn ich die Referenz eben nicht habe, beziehungsweise wenn die mir nicht klar ist, ne? Also wenn ich die eben nur unbewusst habe und sie mir nicht bewusst mache, naja, dann wird Selbstreflexion auch schwer, weil wie soll ich denn dann eigentlich für mich sagen oder feststellen können, dass das, was ich gerade mache, so ist, wie ich sein möchte oder eben nicht, ne? Also ohne Referenz geht das nicht.
Genau, also das heißt, wir haben schon eine zweite Funktion von Werten. Das heißt, einerseits sind Werte Entscheidungshilfen. Mhm. Das heißt, wie kann ich auf einen Trigger anders reagieren? Also ich kann mir eine Alternative aufbauen. Also nehmen wir mal an, ich habe meinetwegen jetzt Vertrauen als wichtigen Wert. Mhm. Und ich merke, so ein Trigger löst bei mir eine wenig günstige Reaktion aus. Und dann kann ich mich jetzt fragen, wie könnte ich jetzt in diesem Moment Vertrauen leben? Das ist also eine Entscheidungshilfe, die mein, sag mal, Spektrum an Lösungen oder Möglichkeiten etwas erweitert. Und das ist ja eines unserer Ziele. Wir werden flexibler.
Genau.
Das zweite ist so eine Art Orientierung. Also Werte sind nicht nur eine Entscheidungshilfe in diesem Moment, sondern immer wieder auch diese Frage, hilft das, was ich jetzt gerade mache, mein Wert zu leben? Das ist übrigens ein Unterschied da zwischen Werten und Zielen. Das ist ganz wichtig, werden wir auch manchmal gefragt. Ziele sind ja etwas, das kann ich erreichen oder auch nicht. Und wenn ich das Ziel verpasst habe, ist die Chance vielleicht vertan. Aber für einen Wert kann ich mich jeden Moment wieder entscheiden. Das heißt, auch wenn ich sage, oh, ich habe gerade festgestellt, ich lebe eigentlich gar nicht so, wie ich das sein möchte, wie die Führungskraft wurde gesagt hat, ich will eigentlich gar nicht so sein, dann kann ich mich in diesem Moment, wo mir das klar wird, versuchen zu ändern und in Richtung meiner Werte zu bewegen. Aber ich komme bei diesem Wert nie an. Also deswegen ist es auch wie ein Kompass. Also ich habe eine Himmelsrichtung. Ich will Richtung Norden laufen. Jetzt merke ich auf einmal, oh, ich bin vom Weg abgekommen. Ich laufe Richtung Süden. Dann kann ich mich wieder umdrehen und sofort die richtige Richtung einschlagen. Aber ich komme im Norden vielleicht nie an. Genau. Das ist also eine Funktion von Werten, oder?
Ja, absolut. Ich benutze in dem Zusammenhang immer so ein bisschen dieses Bild von so einem Leuchtturmlicht.
Ja, genau.
Ne? Das ist auch schön. Also so, weil ich finde, ja, wenn ich möchte oder wenn ich feststelle, genau in dem Moment hat es jetzt wieder nicht geklappt. Also ich bringe immer mein super ausgelutschtes Beispiel. Ich bin manchmal ungeduldig beim Autofahren, ja, und ich weiß, dass das nichts bringt. Und trotzdem passiert es mir manchmal, dass dann viel Verkehr, ich habe es eilig, dann nimmt mir einer die Vorfahrt und denke, was ein Idiot, ne? Ich ärgere mich kurz und ich schaff's inzwischen, dass die Hand nicht mehr auf der Hupe ist, aber ich pöbel vielleicht rum im Auto. Ne?
Trommel so. Dir gar nicht zu, Katrin.
Also. So, und dann stelle ich es natürlich in dem Moment inzwischen relativ zügig fest, zu sagen, naja, Vogel, das war, also
Pinguin sei wachsam.
Der Pinguin sei wachsam, genau. Das bringt ja nicht nur nichts, sondern also bin ich, also will ich ja überhaupt nicht sein. Ich will ja nicht die meckernde Tante da im Auto sein. Also ich kann es schon in dem Moment wieder merken, okay, ich bin weg eigentlich von meinem Wert und kann mich schon in der nächsten Situation, also ich könnte mir vorstellen, in der nächsten Kreuzung passiert mir das wieder, kann ich mich schon wieder drauf, naja, also neu versuchen. Ne? Ich kann einen neuen Versuch machen, mich wieder an meinem Wert zu orientieren.
Also das heißt, wir haben auch immer wieder die Chance zu üben. Und genau. Das ist ja auch ein Thema bei Führungskräften, dass man ja so einen Anspruch empfindet. Du hast das vorhin sehr gut beschrieben, wie vielfältig die Herausforderungen sind, dass man diesen Anspruch als übergroß empfindet und denkt, dem werde ich ja gar nicht gerecht. Und da ist jetzt ja die gute Botschaft, ja, das muss ich auch gar nicht von Anfang an, sondern es geht ja darum, Situationen zu entdecken, die vielleicht ungünstig verlaufen, da ist ein Gespräch nicht so verlaufen, wie ich mir das gewünscht habe mit einem Mitarbeiter, da bin ich vielleicht selber mal meinem Anspruch nicht gerecht geworden, ich habe vielleicht ein Ziel nicht erreicht, so, und ich kann mich jetzt immer wieder mit Hilfe meiner Werte fragen, was kann ich jetzt tun, um doch dem näher zu kommen und damit ehrlicherweise auch meine Ziele zu erreichen, und das ist ein drittes Instrument oder eine dritte Funktion. Werte helfen uns, Ziele zu erreichen. Mir hat das mal jemand so beschrieben und das Bild fand ich ganz schön. Ein Ziel, das ich erreichen will, ist vielleicht am Ende eines Weges, und auf dem Weg dorthin sind die Werte meine Leitplanken.
Ja.
Das heißt, immer wieder, wenn ich drohe, vom Weg abzukommen oder ich mal so eine kleinteilige Entscheidung treffen muss, was mache ich denn jetzt, ja, dann helfen mir die Werte. Das heißt, sie sind Entscheidungshilfen, sie sind eine langfristige Perspektive, eine Orientierung, und diese Leitplanken auf dem Weg. Und damit sind Werte also echte Helfer, man könnte sagen, in schwierigen Situationen.
Naja, in schwierigen Situationen ist das eine. Da finde ich übrigens auch immer einen Hinweis gut, dass man sich mal über die Übersetzungsfrage, also wie setze ich meinen Wert oder wie übersetze ich den eigentlich in Verhalten? Also welche Reaktion entspricht denn eigentlich meinem Wert, als damit ich die als Alternative in so einer schwierigen Situation parat haben kann? Idealerweise mal überlegt, wenn man eben nicht gerade super sauer ist oder sich über irgendwas geärgert hat oder totale Angst hat oder gerade so ein bisschen verzweifelt ist, sondern sich das in Momenten überlegt, wo es eben uns gut geht und wo man so eine Fantasie entwickeln kann, welches Verhalten entspricht meinem Wert denn eigentlich? Also wie kann nicht nur ich, sondern wie können ja auch die Leute in meiner Umgebung, ne? Also keine Ahnung, meine Familie, mein Team, egal wer, denn eigentlich erleben, dass mir dieser Wert wichtig ist. Und wenn wir das schaffen oder die, im Grunde ist ja dieses Erleben in egal welcher Situation meinen Werten, ich sage jetzt mal, treu zu bleiben oder eben die in Verhalten übersetzen zu können, ja genau das, was uns so in so eine, finde ich, immer in so eine innere Mitte bringt. Dass wenn man, also erlebt das immer wieder, wenn man so Leute trifft, wo man so sagt, ey krass, die bringt irgendwie nichts so aus der Ruhe. Also und das hat nichts mit Resignation zu tun, ne? Oder dass sie taub geworden sind, sondern die finden ein angemessenes Verhalten, ohne dass das gedämpft ist oder ohne dass das irgendwie aufgesetzt wirkt, sondern die sind eben echt im besten Sinne des Wortes, ja immer dann eintritt, wenn wir es schaffen, in egal welcher Situation und auch egal in welchem Kontext, also auch egal, wer uns gegenüber ist, unsere Werte ja zu leben, also in Verhalten zu übersetzen. Ja. Ne?
Genau, das ist nochmal ganz, ganz wichtiger Aspekt, wie übersetze ich Werte in Verhalten? Mhm. Und das eine ist, und das hattest du jetzt eben gesagt, so sich die Frage zu stellen, wie merken andere, dass mir dieser Wert wichtig ist? Und dahinter hängt das Konzept oder der Begriff der Authentizität. Also Menschen wollen gerne authentisch sein. Das heißt, man möchte in Übereinstimmung mit seinen Werten leben, also diese Werte auch für andere erlebbar machen. Und im Übrigen, das ist das, woran sich Menschen gerne orientieren. Also das heißt, wenn jemand mal ein gutes Vorbild ist, dann ist das häufig deshalb so, weil dieser Mensch es geschafft hat, seine Werte, das, was ihm wichtig ist, auch für andere erlebbar zu machen. Und eben authentisch zu sein. Also wenn jemand den Wert Wertschätzung hat und der ist anderen gegenüber wertschätzend, respektvoll und so weiter, dann sagt man, oh guck mal, der ist aber, und dann kommt vielleicht sowas wie wertschätzend, der ist immer so freundlich und so weiter. Das heißt, man erlebt, dass dieser Mensch diesen Wert wirklich lebt. Also das heißt, diese Frage, also wie will ich sein, ist also die Frage nach den Werten, aber wie merken andere, dass ich der Mensch bin, der ich sein möchte, ist eigentlich die Frage nach der Umsetzung.
Genau. Und ich finde, da ist so ein ganz wichtiger Punkt und der aus meiner Sicht zumindest vor allen Dingen für Führungskräfte so relevant ist, nämlich berechenbar zu sein, im besten Sinne des Wortes. Also
transparent.
Transparent und ja, also berechenbar für Leute. Und das ist ja genau der Punkt, wenn ich meine Werte stringent in allen Situationen lebe, dann überrasche ich die Leute nicht mit meiner Reaktion, die heute total aufbrausend ist und morgen ich so tue, als würde mich das Thema nicht interessieren. Ne? Also das ist ja das, was häufig für so eine große Unsicherheit und für so eine, ja, für so viel Energieverbrauch in Teams oder eben in Zusammenarbeit mit Führungskräften steckt, wenn man einfach nicht genau weiß, was wollen die eigentlich und wie reagieren die denn in bestimmten Situationen. Und dafür ist genau diese Frage, was ist mir wichtig, was für eine Führungskraft will ich eigentlich sein und wie bekomme ich das denn ja immer wieder, egal in welcher Konstellation übersetzt, eine aus meiner Sicht super relevante für die Aufgabe einer Führungskraft.
Ja, sehr, sehr gut. Also das heißt, wie lebe ich im Grunde genommen meine Werte? Das heißt, Werte sind also nicht etwas Abstraktes, sondern eine Hilfe, wie ich als Führungskraft berechenbar sein kann. Und ich finde das eine ganz, ganz gute Botschaft, weil das bedeutet, dass ich als Führungskraft nicht irgendeine Art von Persönlichkeitsstruktur haben muss, die sich vielleicht für eine Führungskraft besonders gut eignet, sondern das können ganz unterschiedliche Typen sein. Also es ist nicht erforderlich, dass ich jetzt vielleicht besonders charismatisch bin oder dass ich rhetorisch besonders geschickt bin oder irgendwelche anderen Dinge, von denen man immer annimmt, ja, das muss ja eine Führungskraft alles können, sondern diese Berechenbarkeit, die Werteorientierung im eigenen Handeln und Handeln anderen gegenüber, das ist etwas, was eine Führungskraft im Grunde genommen dazu befähigt, ja auch bei anderen Menschen, würde sagen, Potenzial zu entwickeln, also ein Vorbild zu sein.
Total, genau. Und also zu den Eigenschaften, die also werde da ja auch häufig gefragt, gibt es eigentlich bestimmte Dinge, die eine Führungskraft aus meiner Sicht haben sollte? Und dann sage ich genau dasselbe wie du immer, aber ich sage noch dazu, was hilfreich sein könnte, ist prinzipiell Interesse an Menschen zu haben. Ja. Weil sonst ist es alles ein Kampf, ne? Also sonst ist alles wahnsinnig anstrengend, wenn ich in Kontakt mit Leuten treten muss. Aber ansonsten bin ich da total, total bei dir. Es geht nicht darum, eine irgendwie, ich sag jetzt mal, auf die ein und die gleiche Art zu reagieren oder den einen, ich sage jetzt mal, immer wiederkehrenden Typ von Führungskraft irgendwie da zu haben, sondern eben welche, die sich ihrer Wirkung bewusst sind und verstehen, dass wenn ich mir von jemand anderes was wünsche oder mir eine bestimmte Atmosphäre wünsche oder eine Umgebung wünsche, dass es in erster Linie was mit mir zu tun hat und der Frage, naja, was will ich denn eigentlich und wie bin ich in der Lage, das umzusetzen?
Ja, und da haben wir nochmal wieder einen Aspekt von Werten. Und ich finde, das ist ja so wahnsinnig interessant, was da alles drinsteckt. Werte beschreiben auch Erwartungen. Das heißt, Werte sind nicht nur meine Orientierung, sondern die beschreiben auch vielleicht als Führungskraft, und wir werden dazu in der nächsten Folge dazu kommen, wie man Werte auch im Team und im Unternehmen nutzt, die beschreiben Erwartungen, die ich auch an andere habe. Also nicht nur Erwartungen, die ich an mich selber habe, wie will ich sein und wie wünsche ich mir das, sondern auch, was wünsche ich mir von anderen.
Genau.
Und das müssen nicht jetzt genau meine Werte sein, aber Werte sind ein tolles Konstrukt, um Erwartungen zu beschreiben. Und eine der häufigsten Konfliktursachen im Bereich Führung sind tatsächlich unklare Erwartungen. Und wir versuchen das ja immer so zu lösen, dass wir sagen, es gibt drei Ebenen von Erwartungen, die ich als Führungskraft mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter klären sollte. Und das sind die erste Ebene, was ist der Inhalt der Aufgabe? Was soll hier erledigt werden? Was soll dieser Mitarbeiter tun? Das zweite ist die Ebene, wie soll das gemacht werden? Das sind die Qualitätskriterien. Und das dritte ist, mit welcher Haltung soll diese Arbeit erledigt werden? Und dahinter stecken Werte.
Genau.
Und wenn es mir gelingt, das zu transportieren, dann vermeide ich einmal natürlich, sag mal, unnötige Rückkopplungen oder eben, Arbeitsergebnisse, die nicht meinen Erwartungen entsprechen. Und jetzt, und das ist ganz interessant, wenn es mir gelingt, meinem Team eine Haltung zu vermitteln, dann versetze ich Mitarbeiter in die Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen in schwierigen Momenten, weil es nicht mehr darum geht, was sollen wir jetzt hier tun, sondern welche Haltung versuchen wir gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen an den Tag zu legen. Und dann fallen mir Entscheidungen leichter. Dann brauche ich nicht immer die Führungskraft fragen.
Genau.
Absolut. Und vielleicht noch einmal, wir haben jetzt ja verschiedene Aspekte erläutert, was so Werte im Grunde genommen leisten können für eine Führungskraft. Wir haben einmal die Technik beschrieben, wie kommt man auf die Werte, indem man eben quasi mit einem sehr intuitiven Verfahren aus einer Liste von rund 100 Werten, die für sich 7 wichtigsten, vielleicht sogar die 3 wichtigsten, also so eben nicht mehr auf jeden Fall, versucht herauszufinden. Und es gibt noch eine Brücke zwischen den Werten herausfinden und sie im Alltag anwenden. Und ich habe das mal für mich gemacht und ich finde das wahnsinnig hilfreich, mal zu jedem Wert ein paar Sätze zu schreiben, warum mir dieser Wert wichtig ist. Und es gibt da so eine kleine Kreativtechnik, die wir auch in anderen Bereichen anwenden, die nennt sich Hot Pen. Also das heißt, der heiße Stift, ja, zu jedem Wert habe ich mir einfach mal ein paar Sätze aufgeschrieben, ohne lange zu überlegen, ohne den Stift abzusetzen, und habe einfach den Wert genommen, warum ist mir Unabhängigkeit wichtig, warum ist mir Dankbarkeit wichtig, warum ist mir Vertrauen wichtig. So, und das ist eine Brücke, tatsächlich einmal diesen Wert ein bisschen anfassbarer zu machen und damit auch so eine Vorstellung zu entwickeln, wie kann ich den Wert eigentlich nutzen.
Absolut. Ich finde auch, also auch diesen Aspekt dann nochmal zu beleuchten, warum ist mir XY wichtig, also der Begriff auch immer, aber auch, was genau bedeutet er denn wirklich für mich oder wann ist der denn eigentlich für mich erfüllt, ist genau so ein Aspekt, der, naja, wieder auf das Thema Klarheit einzielt, ne? Oder einzahlt, weil es ist schon gut, wenn ich das für mich selber klar habe, aber spätestens, und wenn wir das im Team, also mit mehreren besprechen wollen, ist es extrem wichtig, hinter diesem Begriff ja ein ähnliches Verständnis zu haben, beziehungsweise dafür zu entwickeln. Genau. Weil, sagen wir mal, der Klassiker in einem Team, ne, ist Wertschätzung und trotzdem funktioniert es nicht, weil jeder darunter was völlig anderes versteht. und deswegen manchmal dann so ein gemeinsamer Anspruch, obwohl der vom Begriff her da ja sehr ähnlich ist, trotzdem im Alltag eben nicht so gut funktioniert. Ne? Also das heißt auch hier diese Bedeutungsklarheit quasi zu haben, und dafür hilft deine vorgeschlagene Hot Pen natürlich super, ne? Sich einfach mal in ein paar Stichworten klar zu machen, was ist denn das wirklich genau für mich, ne? Oder wann ist der für mich gelebt?
Ja, und da sprechen wir ganz wichtigen Aspekt an, den wir in der nächsten Folge sehr ausführlich behandeln. Das eine ist ja, wenn ich selber meine Werte nicht lebe, haben wir gesagt, kann ich mich wieder neu orientieren. Mhm. Was mache ich denn, wenn Mitarbeiter diese Erwartungen nicht erfüllen, wenn also im Team die Werte nicht gelebt werden? Und ein kleiner Spoiler vorab, es lohnt sich dann mit dem Team, wenn man über Werte spricht, auch über Konsequenzen zu sprechen, im Positiven wie im Negativen. Wie können wir Lob und Anerkennung bei uns etablieren, wenn die Werte gut gelebt werden? Und wie sehen eigentlich mögliche Konsequenzen aus, wenn die Werte nicht eingehalten werden? Und je besser ich mir das vorher klar mache, umso leichter fällt es mir dann hinterher, bei der Einhaltung oder Nicht-Einhaltung der Werte zu reagieren. Also, aber das ist ein großes Thema, glaube ich, über das sprechen wir in der nächsten Folge, Werte im Team.
Ja.
Wir haben jetzt, glaube ich, verschiedene Aspekte beleuchtet, aber es ist ein sehr umfassendes Thema, und deswegen habe ich am Ende dieser Folge noch einmal zwei Buchtipps für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die dort großartig sind, und du weißt, ich lese ganz gerne ein bisschen.
Das ein oder andere.
Ja, ja. Und das eine Buch habe ich erwähnt von Michael Bort, der jahrelang Dekan der Philosophischen Fakultät in München war und Jesuit ist. Er schreibt, das Buch heißt Die Kunst, sich selbst zu verstehen, und er schreibt darin, was macht ein gelungenes Leben aus, und beschreibt dabei die Rolle der Werte. Was macht uns Menschen zufrieden und wie finden wir für uns die richtigen Werte? Eine für mich großartige Anleitung. Ich habe das meiner Führungskraft geschenkt. Der hat gesagt, nachdem er es gelesen hat, hätte er das 30 Jahre früher gelesen, hätte das sein ganzes Leben verändert. Also
krass, oder?
Ja, ist ein tolles Buch. Mhm. Und das zweite ist eine ganz interessante Fährte. Wo findet man eigentlich gute Führungsbücher? Und das ist ein Buch über Erziehung von Jesper Juhl. 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen. Und wenn man mal in diesen Büchern von Jesper Juhl, der leider inzwischen verstorben ist, der großartig, ich finde, die besten Erziehungsbücher geschrieben hat, wenn man da mal Familie gegen Betrieb austauscht, Kind gegen Mitarbeiter und Eltern gegen Führungskraft, dann liest man in seinen Büchern großartige Tipps für Führungskräfte. Und die sind immer so aufgebaut, dass er Situationen aus seiner therapeutischen Praxis beschreibt und dann Lösungen entwickelt, wie man hier also mit den Kindern und die Beziehung zwischen Kind und Eltern, wie man das gestalten kann, wie man damit einen Umgang findet. Und in diesem Buch 4 Werte, die, wie soll man sagen, das ist eigentlich so ein Plädoyer für eine werteorientierte Erziehung, und er schlägt 4 Werte vor, die helfen können, eben da, wie soll man sagen, dazu zu kommen, dass das wirklich gelingt. Wie macht man das? Und das also ist ein großartiges Führungsbuch. Deswegen alle Bücher von Jesper Juhl, Mein kompetentes Kind und so weiter. Aber dieses Buch ist jetzt hier mit unserem Zusammenhang, glaube ich, hier besonders interessant. 4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen.
Ja, genau, weil es eben um Beziehungsgestaltung und nicht um Erziehung geht im eigentlichen Sinn, finde ich.
Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Genau, das ist das zentrale Thema, das er da immer wieder hat. Ja, vielen Dank, Kathleen. Wir, finde ich, haben mal eins unserer interessanten Gespräche, die wir ja zum Glück regelmäßig bei uns führen, jetzt mal für Hörerinnen und Hörer mal einfach mal zugänglich gemacht, und bin sehr gespannt auf die Reaktion. Sie können das überall da, wo Sie Podcast finden, auch uns einen Kommentar hinterlassen oder einfach info@pinguine-im-cockpit.de uns auch eine E-Mail schreiben, und wir werden ein paar Notizen zu diesem Thema Werteermittlung und was wir heute besprochen haben, in den Shownotes zusammenfassen. Da finden Sie dann einiges auch zum Download. Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Kathleen.
Danke dir, Stefan. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!